Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Heute euch gegenüber auf der Seite sitzen zwei sehr ungekämmte, sehr fertige zwei Leute mit sehr großen Augenringen. Und zwar einmal der Tobi und mein heutiger Gast Sepp Breuer. Hey Sepp, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Hey Tobi, vielen Dank für die Einladung. Und so krass sind meine Augenringe jetzt nicht. Über die Frisur lässt sich tatsächlich streiten.
Du hast gerade schon gesagt, ja, keine Ahnung, ich bin so ein bisschen müde, ich weiß gar nicht, warum. Ey, Junge, ich habe dich auf Instagram verfolgt die letzten Tage. Ich weiß, warum du müde bist. Weil du
900 Wochenkilometer.
Ja, aber in den letzten 3 Tagen, inklusive einem Rennen, oder?
Ja, so kommt es ungefähr hin, ja.
Alter, das ist so krass. Vielleicht so vorweg mal, wir kennen uns mittlerweile relativ gut. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt bei Schwalbe, weil du bei Schwalbe arbeitest. Aber worüber wir heute reden, ist tatsächlich so deine ganze Mountainbike, Gravelbike, zerstöre ich mich am besten Karriere, beziehungsweise wie fahre ich mich wirklich ans Limit der Möglichkeiten. Von daher, hoffen wir, dass es nicht zu viele Insider gibt, aber ich freue mich auf alle Fälle, dass wir uns mal so ein bisschen unterhalten können, weil ich weiß natürlich ganz viel, was du jetzt machst, was du vor so 2-3 Jahren gemacht hast, aber ich weiß gar nicht so genau, wie du zu dem ganzen Thema Radsport gekommen bist. Du hast mit Mountainbiken angefangen, oder?
Nee, Straßenradsport. 2005 ist das schon gewesen. Ich glaube U17 oder U19 war das, also okay. Kriteriumsrennen, Straßenrennen, sowas in der Richtung. Dann ein bisschen Bundesliga gefahren in der U23, internationale Rundfahrten, viel in Frankreich unterwegs gewesen und dann, ich glaube 2012 aufs Mountainbike gewechselt, also Mountainbike-Marathon wohlbemerkt. Genau, und das ist mir dann auch irgendwann zu langweilig geworden und dann habe ich so ein bisschen aufs Gravelbike frühzeitig umgesattelt. Also ich glaube, ich war da so einer mit der Ersten, speziell in Deutschland. Und ja, das ist das, was ich jetzt mache.
Ja, das ist echt Wahnsinn. Wann, also wenn du sagst, du bist halt Straßenrennen gefahren, wie bist du denn grundsätzlich dazu gekommen? Also bist du schon als Kind viel Rad gefahren oder wann hat sich das entwickelt?
Ja, Fahrradfahren war für mich immer schon als ganz kleines Kind die große Freiheit. Ich weiß nicht, als ich damals Fahrradfahren gelernt habe, das war so der erste Moment, wo ich das Gefühl hatte, so da bist du dein eigener Boss. Du kannst irgendwie weit fahren und ich hatte den riesengroßen Vorteil, dass mir da auch nie Grenzen gesetzt worden sind. Also ich bin da irgendwie schon immer alleine auch zu den Trainingseinheiten von dem damaligen Verein hingefahren. Das waren auch immer 15 Kilometer Anreise, die bin ich dann alleine dorthin gefahren. Und da gab es ja noch kein Smartphone und nichts zu der Zeit. Und ja, das war halt immer so für mich so dieses bis zum Horizont und drüber hinaus, dieses Gefühl. Und das kannst du natürlich dann, während du Rennen fährst, speziell Straßen- und Mountainbike-Rennen, natürlich nicht so krass ausleben, weil du an Trainingspläne etc. gebunden bist. Ja, und irgendwann habe ich mir dann die Fesseln quasi in Anführungsstrichen selber runtergerissen, habe gesagt, so jetzt mache ich das, worauf ich so richtig Bock habe. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass die Zeit vorher schlecht war, ganz im Gegenteil. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt und es war eine wunderbare Zeit, die ich niemals in meinem Leben missen wollen würde. Aber
davon profitierst du wahrscheinlich auch heute noch doll, oder?
Ja, absolut. Klar. Also ich meine, ich bringe eine Menge Erfahrung mit in den verschiedenen Disziplinen. Ich kenne meinen Körper mittlerweile unfassbar gut. Ja, und für mich ist es nicht so unbedingt dieses Selbstzerstören, so wie du es gerade gesagt hast, sondern mehr so dieses Limits austesten und neue Horizonte finden, beziehungsweise auch was von unserem Planeten sehen, weil das kommt natürlich, wenn man so, ich sag mal, diese Straßenrennen fährt, immer viel zu kurz. Man ist zwar in echt den schönsten Ländern unterwegs, aber du siehst ja nie was davon. Ich meine, die Erfahrung wirst du sicherlich auch gemacht haben. Und jetzt ist das so, jetzt sehe ich halt viel, viel mehr und kann das noch ganz, ganz anders aufnehmen und habe trotzdem gleichzeitig die extreme sportliche Belastung. Das ist so die Kombination, die mich unfassbar fasziniert und die mich jeden Morgen wieder antreibt, wenn ich wach werde, irgendwas Neues zu planen bzw. zu machen.
Ja, ich meine, ich übertreibe das natürlich immer ein bisschen mit Zerstören und dies und das. Ich meine, das weißt du, dass ich dich da...
Ja, ganz Unrecht hast... Ganz Unrecht hast du ja nicht.
Ich glaube, du weißt, dass ich dich da sehr schätze und das halt einfach faszinierend finde, was du machst. Auf einer Seite, ich das für mich aber halt auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen unbegreiflich ist, wie man das macht, aber ich das ist halt so weit weg von dem, was ich jetzt kann. Ja, von daher hat man da natürlich immer so ein bisschen Blick drauf, aber ich finde das echt beeindruckend, wie du diese Sachen angehst und vor allen Dingen, wie du das Ganze mit einem, ja, richtigen Job vereinst, aber da kommen wir jetzt gleich noch zu. Was mich mal interessieren würde, ich meine, auch wenn man als Kind dann viel Rad fährt und dann mit hier U17 dann Straßenrennen anfängt, man macht das ja nicht so, man steigt da drauf und fährt seine Runden, sondern man trainiert ja relativ viel. Wie waren so deine Schulzeit? Also wie hast du das damals so alles vereint?
Ich muss dazu sagen, ich habe immer so ein bisschen für mich im Hinterkopf gehabt, so ich will mich niemals irgendwie in dem, was ich gerne mache, beeinflussen lassen. Also das heißt, für mich war immer klar, wenn ich Abitur mache oder wenn ich, weiß nicht, eine Ausbildung studiere oder was auch immer, das Fahrradfahren darf für mich niemals zu kurz kommen. Das hatte für mich immer oberste Prämisse, wo immer viele Leute gesagt haben, so ja, jetzt, keine Ahnung, jetzt gehst du ins Berufsleben, jetzt musst du halt weniger oder jetzt kannst du nur noch weniger fahren etc. Und das war immer so meine größte Panik, aber auch gleichzeitig mein größter Ansporn, dass das nicht so bei mir passiert. Und ja, ich glaube, das war so für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil in der Jugend, dass ich halt das einfach gelebt habe. Ich habe da so viel Leidenschaft mit erfahren, beziehungsweise bringe da so viel Leidenschaft ein, dass es einfach genau das ist, was ich machen will. Und das macht es mir natürlich auch am Ende in meinem Job bei Schwalbe super einfach, mich mit Dingen zu beschäftigen, weil es halt einfach meine Leidenschaft ist. Mhm. Und wenn du Sachen aus Überzeugung machst, dann machst du die einfach nochmal ganz anders, als wenn du das einfach nur machen musst, weil du musst damit Geld verdienen oder so. Und ich kann halt von mir sagen, dass ich mein Hobby in mehreren Bereichen zum Beruf gemacht habe.
Ja, aber wenn du das halt eben so, ne, wenn du halt darauf trainieren musst und gerade so als Kind, ist natürlich, da ist es ja schon manchmal schwierig. Das eine macht ja so super viel Spaß und das andere ist Schule. Und ich meine, ich hatte ja das gleiche Problem, ne, dass ich super, so, super viel Rad gefahren bin und dann auch von meinen Lehrern so gehört habe, ja, so, jetzt schmeiß mal dein Rad in die Tonne und konzentriere dich immer auf die Schule. Ging das bei dir so, dass das eigentlich relativ safe durchging, die Schulzeit? Oder war es auch so, dass das Radfahren hier und da mal im Weg stand und die Leute es gar nicht begriffen haben, was das eigentlich soll?
Ja, das stand immer irgendwie zum Teil natürlich im Weg. Also ich bin sicherlich durch meine Schulzeit so auch mit zwei blauen Augen durchgekommen. Also ich war nie irgendwie gefährdet, dass ich irgendwie sitzen bleibe oder irgendwas nicht schaffe, das nicht, weil das hat immer gepasst. Aber ich habe mich jetzt auch nicht großartig mir dafür ein Bein ausgerissen. Also so lernen, beispielsweise fürs Abitur. Ich weiß, dass ich damals, ich glaube in meiner zweiten oder U23-Saison war, die war nicht ganz unwichtig damals für mich. Und da habe ich einfach im Flugzeug auf dem Weg ins Trainingslager gelernt und wenn ich überhaupt mal gelernt habe. Also ich habe den Riesenvorteil, mir ist das immer so ein bisschen zugeflogen. Ich hatte zwar als Kind so eine Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit und habe mich extrem so mit Konzentrationsproblemen rumschlagen müssen. Aber da hat der Sport halt dann extrem geholfen. Und im Nachgang war es eigentlich genauso, wie es war, war es richtig. Also sicherlich hätte ich am Ende sagen können, ja, ich mache jetzt hier ein 1er-Abitur. Aber ganz ehrlich, wen interessiert denn das heutzutage noch, wie mein Abischnitt war? Ich weiß es selber teilweise eigentlich schon gar nicht mehr. Mhm. Und dafür kann ich aber sagen, dass ich die Zeit währenddessen anderweitig sehr, sehr gut genutzt habe und mich weiterentwickelt habe. Und ich glaube, dass das viel, viel wichtiger im Leben ist, weil klar lernst du in der Schule irgendwie 1+1 oder das. Aber die wirklichen Skills fürs Leben. Ja, genau, aber die wichtigen Skills fürs Leben, die lernst du da ja gar nicht. Also keine Ahnung, wie führe ich beispielsweise einen Haushalt. Ich bin super früh von zu Hause ausgezogen, habe meine eigene Wohnung bezogen. Das musste ich mir halt auch, also wie jeder andere auch, selbst beibringen. Und all dieser ganze Kram, das sind ja alles Sachen, die du nicht in der Schule lernst, aber die du halt fernab der Schule lernst, wenn du unterwegs bist, wenn du Leute kennenlernst. Und von da an, wenn ich, keine Ahnung, irgendwann mal selber Kinder habe, dann würde ich das mit denen, glaube ich, genauso machen. Die Freiheit, die ich von meiner Mutter bekommen habe, die war da für mich, war die perfekt. Das funktioniert sicherlich nicht bei jedem, aber für mich war das immer gut und ich würde es genauso wieder machen.
Ja, spannend. Warst du denn eher so in der Klasse eher so ein Beliebter oder eher so ein bisschen, ja, ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen Einzelgänger, sondern halt einer, der nicht so in diesen Klicken mit rumgehangen hat. Clique ist ungefähr, hallo, wir sind knappe 80 Jahre alt. So ein Wort ist das. Nee, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja. Ja, ich war jetzt sicherlich nicht ganz so tief drin, wie das andere waren, irgendwie nach der Schulzeit oder nach der Schule sich irgendwie zu treffen. Da war ich dann selten dabei. So, ich sag mal, als Spätzünder war ich dann auch verhältnismäßig spät dann irgendwie auch erst auf Partys unterwegs. Mhm. Aber wenn ich dabei war, dann habe ich auch das immer völlig ausgenutzt.
auch bis in die Rettungsdecke, ja, also, oder? So wie heute
ja,
auf, so ein, auf Partys.
Ja. Ja, tatsächlich, könnte man so sagen. Also wenn ich was mache, dann mache ich es immer extrem.
Okay.
Da gibt es nur schwarz oder weiß. Es klingt so ein bisschen, als wenn ich jetzt hier gerade bei einem Psychologen auf der Couch sitze und mein Leben erzähle.
Ja, das ist doch schön, genauso soll es sein.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube einfach, dass ich da jetzt ja schon irgendwie immer ein bisschen anders gepolt war. Also für mich war das immer wichtig, auch rauszugehen, in die Natur zu gehen, wo andere dann irgendwie vor der Playstation gesessen haben. Das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Ich hatte nie eine Spielekonsole. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Das Einzige, was ich mal hin und wieder mit meinem Bruder gespielt habe, war Mario Kart. Aber auch das konnte ich halt irgendwie nicht lange, weil es mich einfach viel mehr fasziniert hat, irgendwie in die Berge zu gehen oder irgendwas anderes zu machen. Und das ist bis heute genau so geblieben und ich liebe das.
Ja, ich finde es so spannend, ne? Weil, wie du schon sagst, also die beliebtesten Schüler oder die so, ne, denken, sie sind so die beliebtesten Schüler in der Schule, das waren dann halt genau die eigentlich so ein bisschen ihr Leben so, so vor sich hingelebt haben. Und wenn du so Mountainbiker warst, so in unserem Alter, das haben die Leute halt einfach gar nicht verstanden. Oder Radsportler, ne? Also meine Lehrer haben es nicht gecheckt, meine Mitschüler haben auch nicht gecheckt, dass wir jetzt uns gar nicht nach der Schule da treffen und irgendwie gucken, wo man irgendwie Kippen herbekommt oder irgendwie auf dem Bahnhof versuchen, Spuckesee zu machen. So, sondern dass man da ja irgendwie was Besseres zu tun hatte. Und das ist halt so spannend, ne? Also das heißt ja nicht, dass man dann irgendwie unbeliebt war oder sonst irgendwas, sondern das heißt einfach nur, man war halt wirklich nach der Schulzeit irgendwie nicht dabei, sondern hat irgendwie an seinen Träumen des Radfahrens gearbeitet.
Ja, ich, also witzigerweise, bevor ich mit dem Radsport angefangen habe, habe ich Eishockey gespielt. Mhm. Und das auch schon sehr, sehr in einem sehr frühen Alter. Also ich habe sehr früh Schlittschuh laufen gelernt. Und das war natürlich da damals schon in der sogenannten Bambini-Zeit schon eine Leistungsgesellschaft. Also da bist du damals in diesem Verein auch nur weitergekommen, wenn du wirklich Leistung gebracht hast. Also auch schon mit 6, 7 Jahren wurdest du extremst gedrillt da drauf. Und damals war das in der Schulzeit so, ja, wie, du spielst Eishockey, wie, du gehst heute zum Eishockeytraining. Und dann habe ich irgendwann mit dem Eishockeytraining aufgehört. So, dann kam halt die Pubertät wahrscheinlich auch so ein bisschen. Auf einmal sind alle so zum Eishockey gucken abends gerannt. So, dann war das irgendwie mega hip, ey, wir gehen jetzt abends heute Abend Eishockey gucken. Mhm. Wo ich dann schon irgendwie mit Fahrradfahren dann in der Zeit schon beschäftigt war. Und dann haben alle gesagt, ja, wie, du gehst jetzt Fahrradfahren oder du fährst Radrennen. So. Und auf einmal war das dann total hip, dann sind alle mit dem Fixie durch die Gegend gefahren. Und ich habe mich da einfach nie von beeinflussen lassen und einfach das gemacht, wozu ich wirklich Bock hatte und war da wahrscheinlich so ein bisschen anti-Mainstream, würde ich mal sagen.
Ja, man hat halt einfach das gemacht, worauf man Bock hatte, ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir war, also ich habe irgendwie zwar schon Schulhefte mit in die Schule genommen, aber vor allen Dingen auch irgendwelche Bike-Zeitschriften und habe die auswendig gelernt. Hättest du mich da abgefragt, auf alle Fälle ein 1er-Schnitt. Sonst in der Schule war es immer ein bisschen fragwürdiger, aber das ist halt wirklich so. Bei mir war einfach Radfahren oder ist ja immer noch so das größte Hobby und ich weiß da irgendwie so viel drüber. Und das ist ja bei dir genauso, ne? Also was du halt übers Radfahren weißt oder über die Technik dahinter, das hat man sich ja nicht drauf geschafft, weil man jetzt in dem Bereich arbeitet. Oder das kann man einfach gar nicht lernen, wenn man nicht das Ding wirklich mit allem liebt, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, das ist halt eine Erfahrung, die bringst du irgendwie mit. Die ist jetzt bei mir inzwischen fast 20 Jahre alt. Und das kannst du dir nicht irgendwie anlesen oder aneignen. Das kannst du sicherlich versuchen und kommst da auch ein Stück weit hin, aber so dieses letzte bisschen fehlt am Ende. Hm. Und das natürlich auch, ich sage nicht nur das Wissen beziehungsweise so die Emotion da drin, sondern auch so dieses Netzwerk, was du ja auch irgendwann hast. Also ich meine, ich bewege mich seit 20 Jahren in dem Sport und habe da so viele Leute, auch tolle Leute kennengelernt, die mit denen ich jetzt regelmäßig im Austausch bin, was auch für mich beruflich extrem wichtig ist. Da kommen immer mehr Leute dazu und das macht mir unheimlich Spaß, so dieses Netzwerk zu haben, mit den Leuten zu interagieren, sich auszutauschen und das sind natürlich teilweise dann auch Gleichgesinnte. Das kannst du nicht einfach so mal, ja, ich mache jetzt den Job und dann schupp, hier bin ich, sondern da musst du das ist sicherlich kein Job, den du irgendwie in dem Studium lernst. Also ich sag mal, da könnte jetzt sicherlich irgendjemand Studiertes kommen, der hätte in dem Beruf wahrscheinlich keine Chance oder der hätte keine Chance.
Ja.
Einfach weil der nicht so tief drin ist. Aber dann, ich sag mal, in der normalen Gesellschaft, wenn ich sage, ich bin Liaison Manager bei Schwalbe, dann gucken alle blöd, keiner kann da was mit anfangen, ja, was hast du denn gelernt? So, und dann sage ich, ja gut, ich habe ein Staatsexamen in der Medizin gemacht, in der Radiologie, aber ich arbeite jetzt in der Fahrradindustrie, weil ich das halt einfach kann und weil ich das einfach liebe. Hm. Aber ob die Leute das jetzt verstehen wollen oder nicht, ist mir eigentlich persönlich mittlerweile ziemlich egal, weil ich liebe das, was ich tue und ich habe da unfassbar viel Spaß dran.
Ja, und ich glaube tatsächlich, das geht auch nur so. Also es geht nur, wenn man das liebt. Wir haben schon, glaube ich, ganz viele Negativbeispiele gesehen, wie es ist, wenn man in diesen Bereich kommt, wo man denkt, ey, der Bereich boomt jetzt gerade, Radsport, wäre ja vielleicht auch mal was Interessantes und es funktioniert halt einfach nie. Also es geht halt wirklich nur, wenn man es liebt und wenn man es versteht und wenn man halt auch die gleiche Sprache spricht. So, ne? Wenn du aber erzählt hast, so...
Ja, ich habe... ganz cooles Beispiel dazu. Bei meinem vorherigen Arbeitgeber habe ich in der Entwicklungsabteilung gearbeitet, also für E-Bikes. Hm. Und da habe ich mich so ein bisschen um die Konfiguration von den Lenkern beschäftigt. Also was baust du alles an Lenker dran? ABS, Hupe etc. bla bla. Und da war ein so ein Typ aus dem Marketing, der kam von der deutschen Fluggesellschaft irgendwie. Und der dachte wahrscheinlich auch so, jetzt zeigt er den Boys in der Fahrradindustrie mal, wo der Hase langläuft. Hm. Und der stand dann immer da und hat dann immer gesagt so, ja, das Lenkrad. Und dann, was, wie Lenkrad? So, du merkst halt so, die Leute können halt versuchen, das hinzukriegen, aber sie werden es halt einfach nicht schnallen. Ne? So, dass dieses wirklich Deep Dive kriegen die niemals hin. Und das ist sicherlich auch das Besondere in der Fahrradindustrie, dass da überwiegend oder bis vor ein paar Jahren sicherlich auch überwiegend als Leute gearbeitet haben, die das aus absoluter Emotion und Leidenschaft machen.
Hm. Ja, das stimmt, auf alle Fälle. Ja, es ändert sich jetzt ein bisschen, aber wie gesagt, man merkt schon noch die Leute, die sich damit wirklich beschäftigen und die wirklich da alles drüber wissen. Wenn du erzählt hast, du hattest ein bisschen Leserechtschreibschwäche am Anfang und du bist ja relativ schnell dann halt in den Sport gekommen, Eishockey. Also hattest du richtig Legasthenie oder was war da los?
Nee, ganz so schlimm war es nicht. Also die Bandenwerbung konnte ich tatsächlich schon lesen irgendwie. Nee, ist jetzt witzig gesagt, aber ich bin halt einfach irgendwie ein Kind gewesen, was sich immer schlecht konzentrieren konnte, was nicht stillsitzen konnte. Und dann wurde halt irgendwann diese Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit diagnostiziert und ja.
Hat also, ja auch immer so ein kleines bisschen was mit ADHS zu tun, ne? Also das heißt immer, aber oft. Und ist es auch so, dass du deine, also wie warst du vor dem Sport? Warst du so ein sehr hibbeliges Kind und deine Mutter hat dann irgendwann gemerkt, okay, wenn ich den jetzt zum Sport gebe, das ist ja irgendwie perfekt, weil da kommt der dann total ausgepowert wieder.
Ja, mit Sicherheit. Also absolut. Also Eishockeytraining war zu der damaligen Zeit, als ich so 5, 6 Jahre alt war, irgendwie 6-mal die Woche. Hm. Das heißt, das war wirklich richtig hartes Training auch schon in jungem Alter und da durftest du dir keine Fehler erlauben. Und das hat mich extrem gefördert, aber auch gefordert. Ja, also so wie es jetzt sich genau am Ende ausgewirkt hat, kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber ich hatte jetzt vor kurzem das Beispiel, dass jemand zu mir gesagt hat, ja, mein Kind, das wird es schwer in der Schule haben, Lese-Rechtschreibschwierigkeit. Ich sage, aber ja, ganz im Ernst, warum denn? Also wo ist denn jetzt dein Problem? Ich meine, ich habe jetzt hier sicherlich kein Doktortitel vor meinem Namen stehen, aber ich habe das ja auch irgendwie gepackt. So. Und ich glaube einfach, dass so Kinder viel zu früh abgeschrieben werden. So, ah ja, der hat eine Lese-Rechtschreibschwierigkeit oder der hat ein Aufmerksamkeitssyndrom oder wie auch immer. Und schon bist du in so eine Ecke gestellt. Ja, aus dem wird ja eh nichts. Der wird irgendwie Handwerker, so nach dem Motto. Oder, ja, es ist auch despektierlich gemeint, aber es ist halt super schwer, ne, in der heutigen Gesellschaft sowas, ich sag mal, laut auszusprechen. Und keiner will da auch zu stehen, dass er irgendwie wahrscheinlich ein Problem hat, weil du dann so schnell abgeschrieben wirst. Aber es hat mich in meinem Leben niemals irgendwo dran gehindert. Also sicherlich war das am Anfang so 3., 4. Klasse alles ein bisschen schwieriger. Ich habe dann so ein bisschen Spezialunterricht bekommen in der Logopädie und dann war das irgendwann gut so. Und dann habe ich halt Sport gemacht und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwo irgendwelche Nachteile hatte, beziehungsweise es irgendwie in meinem Leben deshalb schwerer habe. Also ganz im Gegenteil. Hm. Ich kann da heutzutage von mir sagen, dass ich glaube ich, dass das nie ein Problem war. Auch natürlich dank meiner Mutter, die sich da viel immer eingesetzt hat, die mir das ermöglicht hat, Sport zu machen. Sicherlich auch von finanzieller Seite aus, alleinerziehend etc. Das ist, glaube ich, heute genau das Problem, dass die Kinder diese Förderung einfach gar nicht mehr bekommen, sondern vielleicht vor der PlayStation oder vom iPad geparkt werden und dann irgendwie mit sich selbst zurechtkommen müssen. Hm. Aber auch da klingt es wahrscheinlich ein bisschen, als wenn ich jetzt wirklich schon 80 bin, aber damals war das halt so anders. Ne? Ich bin dann einfach rausgegangen und hatte eine schöne Zeit als Kind. Hm. Und das hat mir halt extremst geholfen.
Ja, ja, also das Ding ist halt so, also ich bin ja auch Legastheniker, ja. Also bei mir hat sich das leider dann nicht mehr verwachsen, sondern ich meine, die Leute, die unsere Folgenbeschreibung lesen, die haben das wahrscheinlich auch schon so das ein oder andere Mal rausgefunden, beziehungsweise ich erzähle das ja auch mal. Also ich kann ja bis heute noch nicht so richtig vernünftig alles schreiben so, ja, und habe hier und da auch noch meine Probleme, aber bei mir war es auch so, dass mir der Sport unglaublich weitergeholfen hat, weil in der Schule ist immer so, ja, egal wie du lernst, so, wird halt irgendwie nicht so richtig, weil man halt einfach dieses Problem hat, ja, und dann bekommt man im Sport so die Bestätigung und ist halt irgendwie ausgelastet, was die Schule halt einfach bei mir nie leisten konnte, mich auszulasten, und das gibt einem auf einmal so viel Selbstsicherheit, und das ist zum Beispiel ein Tipp an alle Leute, die, wo die Kinder vielleicht ja irgendwelche Schwierigkeiten haben, ist es Legasthenie oder ADS oder sonst irgendwas. Hey, Sport bewegt da einfach, also das bewirkt Wunder. Ich habe zum Beispiel hier mit einem deiner Athleten auch gesprochen, mit Patrick Lange, der ist ja auch ein ADS-Kind, wo die Eltern dann auch gesagt haben, hey, mach mal Sport. Weil dann nimmst du uns hier die Bude nicht auseinander. Ja, und bei dem ist ja auch, der hat genau das Gleiche erzählt, ja, ab dem Moment hat sich sein Leben irgendwie komplett geändert und er ist halt genau in dieser Sache voll aufgegangen. Und ich finde das total spannend, dass ganz viele Leute, die unseren Sport machen, irgendwie so da reingekommen sind durch diese Schiene. Und dass das halt einfach unglaublich weiterhelfen kann.
Ja, und zumal jetzt, ich sag mal, wenn man dich jetzt von außen beobachtet oder auch sieht, was du so tagtäglich leistest und machst, also ich meine, ich hatte vor ein paar Monaten ja die extrem geniale Gelegenheit, mal dir bei dir am Tisch Platz zu nehmen und von deinen Kochkünsten zu kosten. Also da merkst du halt nicht, dass du diese Einschränkung hast und dass dich das irgendwie irgendwo jetzt hindert, geile Sachen zu machen. Also ich meine, guck mal, was du dir aufgebaut hast. Ich meine, ziehst ein Kind groß, du hast Hunde, du hast das, was du da geschaffen hast, inklusive jetzt auch dein Kochshow etc. Da kannst du mir ja nicht erzählen, dass du jetzt irgendwie deshalb, ich sag mal, eine Hinderung an deinem Leben deshalb erfahren hast, einfach weil du dich damit auseinandergesetzt hast, Sport wahrscheinlich auch geholfen hat oder sicherlich geholfen hat. Aber deshalb ist ja dein Leben ja nicht abgeschrieben, so weil du halt so auf die Welt gekommen bist.
Und nee, genau.
Ich glaube, das ist einfach das, was die Leute heutzutage einfach sich wieder klar machen müssen, dass wenn du diese Schwierigkeit hast, dass es nicht bedeutet, dass du jetzt einen Stempel auf der Stirn hast, so okay, abgeschrieben, tschüss, sondern ja, das bedeutet gar nichts.
Vor allem das Spannende ist ja gerade heutzutage, ich glaube, die meisten Leute haben irgendwie so die gleichen Amount of Skills und wenn es halt die eine Seite nicht ist, also Rechtschreibung zum Beispiel, irgendwo hat man dann trotzdem Skills, ja, und die muss man halt einfach finden, und ich glaube, es gibt da einfach so viele unterschiedliche Talente, und wenn du die halt findest, dann hast du halt einfach so in dem Bereich keine Grenzen mehr, ne, und ganz ehrlich, ich habe lieber Probleme bei Sachen, die mir eine Rechtschreibhilfe abnehmen kann, anstatt irgendwo, dass du halt irgendwie keine Kreativität hast oder dass du halt keinen Drive hast. Und das ist ja bei dir genau das Gleiche. Ich meine, wenn ich so sehe, was du so machst mit deinen Adventure, mit deinen Filmen, die du machst, aber wo du halt jetzt auch alles unterwegs bist, du hast jetzt irgendwie einen TED-Talk gehabt, du stehst auf der Bühne, machst dies und das, das ist ja krass. Und das ist ja was, das kannst du, glaube ich, einfach nicht lernen, sondern du hast halt diesen Drive oder du hast den halt nicht, oder? Und das kannst du dir halt auch nichts abnehmen lassen. So.
Ja, ich liebe das, kreativ zu arbeiten, mich einzubringen, Ideen zu entwickeln, das umzusetzen und sich vor allen Dingen auch dahin zu arbeiten, dieses Ziel zu haben. Und TED-Talk ist ein gutes Beispiel. Also ich bin da durch meinen Bruder reingerutscht, weil der an der Uni die Leute dementsprechend kennt und da halt auch studiert hat. Und der hat das dann einfach irgendwie angestoßen. Auf einmal war es so, ah ja, hier ist dein Vertrag für TED, das ist das Thema und dann schick uns mal deine Rede. Hm. Ja, und dann habe ich halt da gestanden und dachte mir so, und top noch auf Englisch. Mhm. So habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie eine Rede geschrieben. Ich habe noch nie vor Leuten irgendwie auf Englisch einen Vortrag gehalten. Ja, dann setzt du dich halt einfach hin. Das hat sicherlich auch eine Zeit lang gedauert, bis ich diese Rede dann irgendwie zusammengeschustert hatte. Ja, und das Endresultat, ich meine, das kommt jetzt in ein paar Wochen dann auch auf YouTube zu sehen. Ich glaube, dass es ganz gut war und die Leute waren begeistert, laut der Reaktion im Nachgang. Und ja, das gibt dir natürlich so dieses Gefühl, so ey, diesen Gipfel hast du halt erreicht und das nimmt dir dann halt auch keiner mehr, ne? Und scheiß auf deine Leserechtschreibschwierigkeit.
Ja, das ist halt echt cool, wenn man sich da halt einfach dann so reinfuchst. Und ich glaube, dass, was man halt lernt, ist, dass halt Vorbereitung ist halt auch einfach so ein großes Ding. Du wirst ja, wie du halt gesagt hast, ne, du gehst nicht einfach auf die Bühne und denkst, ja, ich mach das schon, sondern du hast ja halt auch einfach richtig vorbereitet darauf und dir Gedanken gemacht. Und das merkt man halt, ne? Dass, wenn man das halt wirklich ernst meint und das auch zu schätzen weiß, was man da gerade machen darf, dann wird es halt einfach gut.
Ja, absolut. Also es gibt natürlich auch ganz viele Situationen, wo ich mich gar nicht vorbereite. Das mache ich aber bewusst, also zum Beispiel früher in der Schule so Vorträge oder sowas. Mhm. Oder wenn ich heute noch auf der Arbeit irgendwelche Meetings habe, wo ich irgendwie besonders gefragt bin, da bereite ich mich jetzt nicht besonders darauf vor, weil du kannst dich auf gewisse Situationen oder auf gewisse Fragen eh nicht wirklich vorbereiten. Und manchmal ist es halt einfach besser, auch kreativ in dem Fall zu denken und Lösungsansätze zu finden. Und das ist ja auch das, was ich in meinem Sport mache. Also wenn ich jetzt irgendein Langdistanzrennen fahre oder jetzt auch dieses European DY durch Europa, du kannst dich nicht auf alles vorbereiten, weil es werden so viele Herausforderungen und Unwägbarkeiten kommen, dass du halt in dem Fall der Problemlöser sein musst. Du musst es halt einfach schaffen, innerhalb von Sekunden oder in schnellstmöglicher Zeit eine Antwort auf ein Problem zu finden. Und das ist ja auch in dem Meeting so. Du wirst irgendwie überrascht, beziehungsweise du kriegst eine Frage gestellt und hast nicht die perfekte Antwort parat, aber die musst du dir in dem Fall dann halt überlegen, beziehungsweise musst halt eine kreative Lösung finden. Und ich liebe das halt, Probleme zu lösen, beziehungsweise über jede dieser Schwellen drüber hinaus zu wachsen und drüber hinaus zu gehen. Hm.
Wir haben ja jetzt schon sehr viel über deine Rennen gesprochen und ich glaube so, ich weiß nicht, ob das für dich so ist, aber für mich war auf alle Fälle so, dass, wo ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt ist dir so in aller Munde war, als du Badlands gewonnen hast, oder? Ich meine, du hast vorher schon echt coole Sachen gemacht, du hast auch vorher schon Rennen wirklich in wahnsinnigen Zeiten gemacht, beziehungsweise super Platzierungen, gefahren, aber Badlands war schon nochmal so eine, da hast du so die Schallmauer durchbrochen, oder?
Ja, klar. Also ich meine, das kam halt für die meisten total unerwartet. Also für mich war das halt das große Ziel im Jahr, da habe ich mich drauf vorbereitet. Dafür habe ich das ganze Jahr gelebt und dann habe ich es halt auch wirklich von meinem Plan da absolut durchgezogen, hab's am Ende deutlich mit Vorsprung auch gewonnen. Bin dann irgendwie schlafen gegangen und am nächsten Morgen hatte ich irgendwie, ich glaube, 3.000 oder 4.000 Follower auf Instagram mehr, irgendwie 250 Nachrichten, so mein Handy ist explodiert und ja, dann ging das halt wochenlang, dass dann irgendwie keine Interviewanfragen, Podcast, dies, das, jenes, irgendjemand wollte ständig irgendwelche Bilder haben von den Fotografen, so und da hast du halt gemerkt, so boah, was das für eine krasse Reichweite auf einmal hat und da musst du halt dann auch erstmal mit klarkommen, weil dann kommen halt auch super viele Fragen irgendwie, die kommen bis heute noch klar oder die werden ja auch immer mehr, diese Fragen. Teilweise natürlich auch persönliche Fragen und von Leuten, die dich ja gar nicht in dem Sinne erstmal kennen. Hm. Oder du wirst auch angesprochen oder du wirst erkannt, so blöd sich das auch anhört, aber das war am Anfang, war das schon eine komische, skurrile Sache, womit ich nicht so klar gekommen bin.
Aber hat dir das getaugt oder fandst du das eher unangenehm?
Ja, das hat natürlich schon den Bauch gepinselt, ne? Also ich meine, wenn du was erreichst und die Aufmerksamkeit dadurch bekommst, dann ist das natürlich super cool. Aber so diese Welle, die du dann surfst, die kann dich halt auch ganz schnell auffressen. Und in meinem Fall hat sie mich aufgefressen, weil ich bin dann ein paar Wochen später nach Chile geflogen zum nächsten Rennen. Und dann bin ich da angekommen und dann hieß es halt direkt so, ja, ist klar, dass der Breuer jetzt hier den neuen Streckenrekord aufstellt und das Rennen safe gewinnt. Ja, und am Ende bin ich nicht mehr angekommen, weil ich halt einfach völlig entkräftet war und mit dem Ganzen einfach nicht drumherum klargekommen bin und mich dann erstmal hinsetzen musste und überlegen musste, okay, was mache ich jetzt, wie will ich da weitermachen, Und mittlerweile ist es für mich auch, ja, ich sag mal, nicht jetzt normal, aber es ist halt schon irgendwie Teil auch von dem geworden, was ich mache. Mhm. Und das macht mir inzwischen auch extrem viel Spaß, wenn Leute mir halt schreiben, hey, du hast mich inspiriert oder boah, das ist krass, was du machst oder es ist so cool, das zu verfolgen. Ja, das ist für mich mittlerweile viel, viel wichtiger, als jetzt irgendwie einen Pokal nach Hause zu schleppen. Und wenn du Leute inspirieren kannst, auch einfach rauszugehen und ein Abenteuer zu erleben und die am Ende dir sogar dann irgendwie schreiben, so hey, du hast mich dazu inspiriert, heute mal irgendwie draußen zu schlafen oder im Fahrrad mal 200 Kilometer zu fahren oder auch wenn es nur 50 Kilometer waren oder 20 Kilometer laufen zu gehen oder sowas, dann ist das für mich im Moment so die größte Belohnung, die ich eigentlich da bekommen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Okay.
Das ist, ich glaube, so ähnlich wie bei dir, wenn du für jemanden kochst und der sagt am Ende zu dir so, boah, das war
gut gewesen.
Das zu essen, das war richtig gut. Ich würde gerne nochmal wiederkommen zum Essen. Ja. Ich glaube, das ist so für jemanden, der kocht, dann natürlich auch das Beste, was passieren kann.
Ja, auf alle Fälle. So, jetzt hast du halt einfach eins der größten Rennen gewonnen. Und dann hattest du so die Tendenz, wo du dann so von dir selber jetzt vor allen Dingen vielleicht im Nachhinein gemerkt hast, ui, da hatte ich vielleicht die... Da gab es vielleicht die Möglichkeit abzuheben und arrogant zu werden? Weil das muss man sich schon immer mal wieder fragen, ja?
Ja, also tatsächlich, die Gelegenheit gab es und ich habe sie auch direkt ergriffen, abzuheben. Wie gesagt, ich habe dann direkt die Ansagen rausgehauen, so, oh ja, jetzt fliege ich nach Chile und hau da auf die Pauke, dann danach gehe ich nach Marokko und zeige den Jungs da, wie es läuft. Und am Ende habe ich keins von den Rennen gewonnen und ich bin in Marokko Dritter geworden. Mhm. Und muss auch sagen, ich habe halt so ein richtiges Schrottjahr letztes Jahr, also in Anführungsstrichen Schrottjahr hingelegt. Ich meine, von den Ergebnissen her war es trotzdem noch okay, da waren ein paar gute Sachen bei, aber so dieses Ding, was ich eigentlich machen wollte, das hat halt irgendwie, ist ausgeblieben. Und du fragst dich dann halt schon so ein bisschen, okay, war das jetzt hier, ist Badlands jetzt One-Hit-Wonder? Also hast du es einfach nicht drauf? Irgendwie bist du nicht hart genug? Oder was ist jetzt das Problem? Und ich habe dann sicher eine Zeit lang so ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren, was die Rennen angeht und war dann auch unkonzentriert, habe auf zu vielen Baustellen getanzt, habe zu viel gewollt gleichzeitig und habe dann gemerkt, okay, das spiegelt sich dann in schlechten Ergebnissen wieder und ich habe da auch gerade keinen Spaß dran bei dem, was ich mache. Mhm. Bis ich dann mich dann wirklich Ende letzten Jahres hingesetzt habe und gesagt habe, so, ey, ich muss das wieder ändern, weil A, macht es mir halt gerade so keinen Spaß. Der Druck ist für mich persönlich viel zu groß, den ich mir da mache. Und ich will das so nicht machen, weil ich verliere gerade meinen eigenen Flow, den ich mir halt wirklich angearbeitet habe mit dieser Art von Rennen. Hm. Habe dann meine Konsequenzen draus gezogen, habe meinen Rennkalender deutlich eingestampft oder eingeschrumpft und habe mir wirklich vorgenommen, ich will nur noch die Sachen machen, auf die ich wirklich Bock habe. So alles andere mache ich nicht mehr. Und dann war das zum Beispiel so, okay, sicherlich hatte ich mal das Ziel, bei einer Weltmeisterschaft im Gravel irgendwie in meiner Altersklasse auf dem Podium zu stehen. Ich bin jetzt einmal Fünfter, dann einmal Vierter geworden. Aber ich habe an diesen Rennen im Moment einfach keinen Spaß und habe das auch letztes Jahr mal wieder gemerkt. Auch so bei der WM, ich meine, das war ein wahnsinnig cooles Erlebnis, aber das Rennen selber war so stressig und es hat mir einfach keinen Bock gemacht, obwohl ich am Ende Vierter geworden bin. Mhm. Aber dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, nee, ich mache das jetzt erstmal nicht mehr, weil es macht mir halt einfach nicht den Spaß und wenn es dir keinen Spaß macht, warum machst du es dann eigentlich? So, ja, lass es von mir aus auch einen Sponsor XY irgendwie für wichtig empfinden, aber ja, wenn die deshalb dann die Konsequenz rausziehen und zu sagen, so, nee, dann arbeiten wir nicht mehr mit dir zusammen, ja, dann ist es halt so und hab da auch sicherlich ein bisschen was an meinen Sponsoren und Partnern auch geändert und so wie es jetzt im Moment ist, ist es so, dass ich da mega glücklich mit bin, weil die da unterstützen und supporten, die stehen völlig hinter den Projekten und alle anderen sind halt einfach gegangen so und dann ist es für mich auch vollkommen fein und ich bin mit dem happy, was ich mache.
Ja, also auch da wieder, ne, seine Talente finden und die dann halt voll ausschöpfen. Ich glaube, das ist halt das, was zählt, ne? Und man kann halt einfach nicht alles gut können und es gibt halt einfach auch Sachen, in denen man halt einfach viel, viel besser ist wie alle anderen und bei anderen ist man halt, ja, muss man halt wirklich drum kämpfen, dann da irgendwie sich zu etablieren. Meinst du, dass dir so ein Rennen wie Chile, wo du nicht angekommen bist, so kurz nach Badlands, vielleicht auch so ein bisschen den Arsch gerettet hat, weil ich meine, guck mal, du hast sehr, sehr viel mit Athleten zu tun und wir sprechen auch sehr, sehr viel über andere Athleten und es gibt ganz, ganz viele Leute, die haben sehr, sehr viel erreicht und trotzdem denken wir immer so, oh, ey, aber der ist halt so unsympathisch, weil der halt einfach so abgehoben ist. Das ist halt so ein klassischer Athlet, der sonst was denkt von sich. Das ist ja irgendwie kein cooles Bild nach außen, was man eigentlich verkörpern möchte, oder? Man hat ja dann so ein Rennen wie Chile vielleicht dich dann doch wieder auf den Boden zurückgeholt und gibt dir aber hinten raus dann viel mehr Sympathie und das, worum es halt wirklich geht, Leute zu motivieren, den Sport, den wir so lieben, zu machen.
Ja, absolut. Also das war so ein bisschen so diese, ich glaube, Rocky Teil 3 Geschichte, wo gegen Clubber Lang kämpft und in der ersten Runde, glaube ich, direkt K.O. Geboxt wird. Mhm. So war das in Chile und das hat sicherlich eine Menge verändert bei mir. Es hat dann nicht direkt gefruchtet im Sinne von, dass ich es direkt realisiert habe, weil ich bin dann, wie gesagt, auch im Anschluss direkt nach Marokko geflogen, ein paar Wochen später und habe dann eigentlich da auch genauso weitergemacht wie in Chile. Aber so langfristig übers Jahr verteilt, habe ich dann letztes Jahr schon realisiert, nee, das ist auch echt sehr, sehr gut, dass ich hier gerade mal ja teilweise auch heftig auf die Mütze bekommen habe. Weil klar, wenn du natürlich Fehler machst, aber dann trotzdem noch gewinnst, dann raffst du es ja nicht. So, dann machst du halt so weiter und irgendwann ist halt super Worst-Case-Szenario. Und dann kannst du vielleicht, dann gibt es vielleicht auch so diesen Point of No Return, wo du halt dann auch nicht mehr zurück kannst, beziehungsweise auch Sachen nicht mehr ändern kannst und das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und da war das auf jeden Fall super wichtig, auch wenn ich natürlich gerne meinen Stempel in Chile oder mein Fähnchen gesetzt hätte.
Ja, klar.
Da bin ich ganz ehrlich, auch der zweite Versuch ist ja in die Hose gegangen. aber ja, das gehört zum Leben dazu und ich glaube, dass sogar diese zweite Niederlage in Chile, also Ende letzten Jahres, ich glaube, die war sogar noch wichtiger, weil das war so der finale Tropfen in diesem Jahr, der mich dann dazu bewegt hat, okay, jetzt erstmal nach Hause zu fliegen und das Fahrrad jetzt mal ein paar Tage in die Ecke zu stellen und über alles nachzudenken. Und ja, ich habe dann meine Konsequenzen draus gezogen. Ich habe viele, viele Sachen geändert. Ich habe mich von Leuten auch getrennt, die eng mit mir letztes Jahr auch zusammengearbeitet haben, weil das natürlich auch Sachen sind, die du dann ändern musst. Und so wie es jetzt aktuell ist, ist sicherlich noch nicht ganz perfekt, weil mein Leben ist im Moment noch sehr, sehr stressig, so inhaltlich gesehen. Aber gut, das habe ich mir selbst eingebrockt, die Suppe. Aber auch da arbeite ich tagtäglich dran und da bin ich im Moment auch auf einem sehr guten Weg, da mal ein paar Gänge zurückzuschalten. Und ich glaube auch so dieses FOMO, was ja viele Leute auch haben, damit kann ich, oder ich ja auch hatte, damit kann ich mittlerweile deutlich, deutlich besser umgehen. Und ich hatte da sehr, sehr coole Gespräche auch im Januar, als ich in Spanien bei Canyon SRAM war, mit Chloe Deigert, die ja auch eine krasse Geschichte irgendwie hatte mit heftigen Stürzen, Beinbruch etc. Und die, ja, mit der ich da sehr, sehr viel drüber gesprochen habe. Und das hat mir auch nochmal so ein bisschen weitergeholfen, wenn du mit solchen Leuten nochmal sprichst. Einfach zu sagen, so, hey, ist jetzt, auch wenn das Event stattfindet oder dies, das, jenes, so, du kannst nicht auf jeder Hochzeit tanzen und das macht auch gar keinen Sinn. Also mittlerweile sage ich halt auch ganz oft nein. Ich glaube, das ist auch das, was Eliud Kipchoge irgendwann mal gesagt hat, so Vitamin N, also Vitamin Nein,
ja,
ist halt das Wichtigste, was du halt als Sportler haben musst. Weil wenn du immer nur Ja sagst und von Ja-Sagern umgeben bist, dann verlierst du dich irgendwann und mittlerweile kann ich auch Nein sagen, auch wenn ich weiß, dass es manche Leute dann irgendwie nicht so cool finden oder auch dann genervt sind, wenn ich Nein sage, auch im privaten Umfeld, aber damit müssen die Leute einfach leben und dann ist es halt so. Und ja, damit kann ich mittlerweile sehr gut leben und es macht mein Leben deutlich stressfreier, weil am Ende ist es so, ich muss die Konsequenzen tragen, ich bin dafür verantwortlich, also sage ich Nein und habe dann einfach weniger Stress und kann mich auf andere Sachen konzentrieren.
Ja, und manchmal ist tatsächlich auch einfach Nein eine bessere Aussage wie ein ja, ich guck mal, ob ich es schaffe, ja, keine Ahnung, und dann stressen sich beide Seiten irgendwie so rein, die eine Seite ist dann enttäuscht, dass es nicht klappt, du denkst so, oh fuck, ja, aber ich hatte dem das ja eigentlich versprochen, so, ja, und da ist halt ein Nein einfach, ich denke, das verstehen dann vielleicht vor allen Dingen im Nachhinein die meisten Leute dann halt besser wie ein ja, ja, ich guck mal und bin aber dann total gestresst.
Ja, genau, und das ist ja auch so ein bisschen die Erfahrung aus dem letzten Jahr, die ich gemacht habe, dass ich irgendwie alles machen wollte. Also ich habe am Anfang letzten Jahres bin ich hingegangen und gesagt, okay, alle Rennen, die ich dieses Jahr fahre, will ich gewinnen. Habe ich so gesagt. So, also
ja, ist meine Ansage auf alle Fälle.
Das war eine ziemlich behämmerte Ansage, weil bei den Rennen, die ich mir da vorgenommen hatte, das war halt einfach irgendwie, keine Ahnung, du fliegst halt, du denkst, also du gewinnst Badlands und denkst so, yo, jetzt habe ich hier das krasseste Rennen in Europa gewonnen und jetzt, klar, gewinne ich jetzt Marokko oder klar, gewinne ich jetzt Kirgisistan. So, und dann gehst du da hin und dann merkst du aber recht schnell so, ja, da sind aber Boys am Start, die ganz andere Erfahrungen haben, speziell in diesen harten Ländern. Und da wirst du sicherlich keinen Blumentopf gewinnen gegen so Leute erstmal. Du musst erstmal Erfahrung sammeln.
Ja.
Aber trotzdem ist es so, ja, shit, ich habe nicht gewonnen. Und das zieht dich dann irgendwie runter. Aber dann realisierst du irgendwie, ja, vielleicht war es auch einfach nicht so schlau, irgendwie hier an die große Glocke zu hängen, du willst hier gewinnen. Oder beziehungsweise diese Ansage generell zu machen oder das auch zu, von dir selbst zu erwarten, dass du hier gewinnst.
Ja.
Und ich bin dann nach Kirgisistan geflogen und habe dann gesagt, nee, mir ist das Ergebnis scheißegal, ich will einfach eine coole Zeit haben. Ich will auch deutlich mehr schlafen in diesem Rennen, weil mich der Schlafentzug einfach auch hardcore nervt. Und habe das gemacht und bin am Ende Fünfter geworden mit gebrochenem Lenker und Co. So, und das war halt einfach so im Nachgang, muss ich sagen, die Kirgisistan-Reise super geil, weil das Land, ich habe einfach auch viel, viel mehr gesehen. Ich habe nachts geschlafen, tagsüber bin ich nur gefahren. Das war halt einfach auch eine mega geile Erfahrung und möchte ich niemals missen wollen.
Ja, da bist du Silk Road Mountain Race gefahren, ne?
Genau, also auch für dich mal eine Empfehlung zum Mountainbiken, ein wahnsinniges Land. Also ja. Es ist super rough, definitiv. Man muss echt schon gute Überlebensskills da in der Einöde haben. Aber diese Erfahrung, da haben wir jetzt am Wochenende, habe ich mit Marcel Kittel zusammen beim Abendessen gesessen und so ein bisschen drüber erzählt. So diese Erfahrung aus diesen Ländern, die ist halt so immens. Und ich glaube, das sind so Sachen, die erzähle ich wahrscheinlich irgendwann im Schaukelstuhl noch meinen Enkelkindern, hoffentlich. keine Ahnung, ich bin mit dem Fahrrad durch Europa gefahren oder ich bin mit dem Fahrrad durch Kirgisistan gefahren. So. Und so auf der anderen Seite ist mir dann bewusst geworden, so ja, wenn ich das nicht machen würde und die mich dann irgendwann fragen, ja, was hast du mit dem Fahrrad gemacht, was würde ich dann sagen? Ja, ich habe keine Ahnung, rund in Schwerte gewonnen oder ich, keine Ahnung, ich habe das Bergtrikot bei der Bike Transalp mal für einen Tag getragen. Ja, pff, interessiert keinen. Aber wenn du sagst, du bist mit dem Fahrrad durch Kirgisistan gefahren, ja,
das ist schon ein kleines Wissen spannender.
Ja. Genau, wo liegt das denn so? Und Das ist, glaube ich, viel, viel cooler.
Kurz hinter Schwerter rechts. Ja. Wir haben jetzt schon so viel über Badlands geredet, über Silk Road und alles. Und ich weiß natürlich, was das ist. Und ganz viele Leute wissen, was das ist. Aber es gibt natürlich auch viele, die wissen das vielleicht nicht. Von daher, oder die Rennen, die du so fährst, was das so ist. Kannst du mal kurz erklären, vielleicht Beispiel Badlands, was ist das und was sind so die Zahlen oder die Daten davon?
Also Badlands ist in Spanien, startet in Granada und endet in der Sierra Nevada. 750 Kilometer durch die, ich glaube, europäische Wüste. Mhm. Self-supported, das heißt, du darfst keine Hilfe von außerhalb annehmen und die Uhr wird gestartet, wenn du losfährst und sie endet quasi, wenn du ins Ziel kommst. Ich glaube, damals sind meistens so 300 Leute am Start. Und Badlands ist in Europa so eigentlich das Ding, das kennt mittlerweile jeder. Es hat innerhalb von ein paar Jahren super viel Bekanntheit irgendwie erlangt und ich habe die dritte Ausgabe davon gewonnen. Mhm.
Mit wie viel Stunden, also 700 was, wie viel Kilometer?
Genau, ja genau, 750 Kilometer, 20.000 Höhenmeter, 43 Stunden Fahrzeit. Und für die Leute, die es noch ein bisschen genauer wissen wollen, TSS von, ich glaube, 1600 oder irgendwie sowas. War eine krasse Aktion damals.
Wie viele Stunden hast du da geschlafen?
Gar nicht. Also ich bin das Rennen tatsächlich so diese 43 Stunden durchgefahren. Das ist auch für mich die absolute Grenze, wo das noch machbar ist. Das ist halt im Grunde genommen anderthalb Nächte. Das war okay. War zwar an der Grenze, aber es war okay. Aber bei all den anderen Rennen, so Silk Road, da fährst du halt 7 Tage. Da musst du schlafen. Mhm. Und ja, ich weiß, dass die Leute, die das gewinnen wollen, die schlafen sehr, sehr wenig. Und ich habe mich mittlerweile da so ein bisschen von verabschiedet, dass ich das machen will, weil ich finde das sehr, sehr gefährlich. Ich möchte das nicht mehr machen. Klar wird es noch ein, zwei Rennen geben, die mir persönlich sehr am Herzen liegen, die ich mal gewinnen will. Da weiß ich, da muss ich das wahrscheinlich machen, wenn es bis dahin diese offizielle Regel nicht gibt, dass geschlafen werden oder mehr geschlafen werden muss, wofür ich auch mich ganz deutlich nochmal aussprechen möchte, dass diese Regel endlich kommt. Aber sonst möchte ich da so ein bisschen Abstand von nehmen. Mhm. Und ja.
Und auch wenn man mehr schläft, ich habe immer so das Gefühl, also zumindest dein Zielfoto oder dein Siegerfoto hat immer irgendwas mit einer Rettungsdecke zu tun. So, weil man sieht dich halt immer irgendwie, wo war das? War es in Marokko, wo du im Aufzug stehst mit einer Rettungsdecke um, da gibt es so ein krasses Foto und man denkt einfach so, ja okay, der Typ ist halt einfach in den letzten 3 Tagen um 40 Jahre gealtert.
Das war jetzt Badlands im Fahrstuhl, aber ja, ich weiß, was du meinst. Und diese Rettungsdecken, also das sind diese Goldfolien aus dem Auto, die sind halt, die kann ich auch jedem empfehlen, im Winter sich in die Trikottasche zu stecken, falls du mal irgendwie Platten hast oder irgendwie Notfall, wickel dich dran ein und du wirst definitiv nicht erfrieren. Die sind, also das sind Alleskönner, diese Decken. Die sind so gut. Die könntest du sogar wahrscheinlich, wenn du dir die Reifenflanke aufgekattet hast, könntest du die sogar in deinen Reifen reinstopfen und einen Schlauch reinziehen. Mhm. Das würde halten. Ja, diese Rennen sind natürlich extrem. Also Silk Road waren 2000 Kilometer und alles zwischen 2.000 und 4.000 Höhenmetern, weil Kirgisistan super hoch liegt.
Ja.
Und das Ganze halt auch mit, ich glaube, über 20.000 Höhenmetern. Das sind Rennen, meistens kommst du sogar nachts ins Ziel, wo es eh dann super kalt wird. Und ja, du bist am Limit. Ne? Also das ist, selbst wenn du viel schläfst, 2.000 Kilometer in 7 Tagen, und mit so vielen Höhenmetern auf dem Mountainbike durchs härteste Gelände überhaupt, da bist du am Limit. Und dann entstehen natürlich immer diese Rettungsdeckenfotos, dass du denkst, ja, das THW kommt gleich und bringt warme Suppe und Decken vorbei.
Ja,
Das wirkt immer sehr, sehr extrem, aber das ist, glaube ich, so ähnlich wie die Formel 1. Ne? Wenn du Netflix anstellst und guckst irgendwie Drive to Survive und denkst du so, ey krass, die fahren da mit 300 noch was durch Singapur durch.
Mhm.
Ja, aber die haben ja auch nicht mit 300 angefangen durch Singapur. Ne? Die sind immer mal als kleine Kinder ins Kart gestiegen und auf der Kartbahn gefahren mit 30 oder 50 Stundenkilometern. So, und dann steigerst du dich halt irgendwann. Und so ist es halt bei mir auch. Also ich würde keinem empfehlen, jetzt irgendwie ein Flugticket nach Kirgisistan zu buchen und zu sagen, ich fahre jetzt das Rennen mit. Das ist definitiv safe nicht. Arbeite dich da langsam hin, aber das ist immer
auch nicht nach Rundum Schwerte. Sicherlich. Also wenn man da schon mal dabei war.
Also wie gesagt, ich dachte nach Badlands so, jetzt habe ich hier die krassesten Skills und einen Scheiß hatte ich so. Und dann kommst du halt zu so richtig krassen Rennen und da siehst du halt, wie die Leute da agieren, wie programmiert die sind auf die Erfahrung, die die haben. Das ist bis heute noch so. Also da gibt es so viele Sachen, die ich auch noch nicht kann oder weiß oder noch nie gemacht habe. Die lernst du halt Stück für Stück und genau, das kommt mit der Zeit. Aber ich meine, weißt du ja selber, in der Natur kann halt alles Mögliche passieren und wenn du halt in der Natur bist und ringsherum für die nächsten 400 Kilometer ist kein Dorf, da musst du alleine klarkommen.
Mhm.
Und da gibt es auch kein Handyempfang etc. Und beispielsweise in Kirgisistan ist es so, da sagt der Veranstalter dir ganz klar im Vorhinein, egal was du hast, gebrochenes Bein, Food Poisoning, you name it, du musst alleine klarkommen, da kommt keiner, der dich abholt. Es gibt hier auch keine Rettungshelikopter in diesem Land, die da irgendwie dich dann da irgendwo auf 4000 Metern bergen können. Also wenn du am Arsch bist, bist du am Arsch. So, und du musst alleine klarkommen. Und das ist halt auch so ein bisschen für mich die Herausforderung gewesen, dass Leute mir halt bevor ich da hingeflogen bin, alle gesagt haben, nee, mach das nicht, das ist eine Nummer zu groß für dich. Und ich habe halt gesagt so, nee, ich will das jetzt machen. Ich habe da jetzt richtig Bock drauf und ich will das ja auch lernen und ich möchte über diese Schwelle drüber hinaus wachsen. Und das habe ich gemacht und bin da im Nachgang super happy, dass ich auch die ganzen Challenges, die ich da irgendwie meistern musste mit gebrochenem Lenker für die letzten 150 Kilometer oder in der ersten Nacht Schneesturm auf 3800 Metern Höhe, das sind so Sachen, wo ich jetzt im Nachgang denke, da bin ich dran gewachsen. Und demnächst sitze ich in irgendeinem Meeting irgendwo oder bei irgendeinem anderen Problem daheim und denke mir so, ja, wie groß ist dieses Problem hier im Gegensatz zu den Problemen in der Welt, ne?
Hm.
Und das sind ja auch nur die, ich sag mal, First World Problems. Aber du siehst oder du fängst halt an, das Leben halt in einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Auch wenn du siehst, wie diese Menschen dort in Kirgisistan leben, in ihren Jurten, da gibt es halt kein fließend Wasser, keine Elektrizität. Das ist halt alles sehr, sehr rudimentär und du lebst halt eine Woche lang quasi mit denen, deren Leben, plus halt du fährst noch Fahrrad.
Ja.
Und dann kommst du zurück in deinen Alltag irgendwie. Ich bin dann nach Hause geflogen und als ich zu Hause war, sind die letzten immer noch ins Ziel gekommen, irgendwie 6, 7 Tage später. Und ich saß dann schon wieder in irgendwelchen Meetings oder ich weiß gar nicht, was damals so alles anstand. So, und dann denkst du dir so, ey, krass, wie unser Leben in Europa eigentlich so ist. So alles ist selbstverständlich und ich komme gerade irgendwie so aus einer Zeitreise zurück. Also ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie um 200 Jahre in der Zeit gereist. Also eine wahnsinnig gute Erfahrung im Nachgang.
Hm. Ich meine, das könntest du natürlich auch erleben, indem du halt einfach in dieses Land reist und eine ganz normale Reise machst. Aber du machst ja dieses Rennen. Und bei jedem dieser Rennen guckst du ja irgendwie, okay, wie weit kann ich an die Grenzen gehen und wie weit kann ich über die Grenzen hinausgehen? Für wen gehst du über die Grenzen?
Nur für mich selber. Also klar, es kommt öfter mal die Frage auf, so ja, musst du das jetzt machen, weil deine Sponsoren das wollen oder musst du das jetzt machen, weil irgendjemand das von dir erwartet? Nee, also klar, sicherlich ist der Druck von außen immer sehr, sehr groß, was so, ich sag mal, speziell Social Media angeht in der heutigen Zeit. Der Druck ist einfach da, das ist sicherlich die Kehrseite. Von meinen Sponsoren habe ich definitiv gar keine Art von irgendwie Druck oder dass die jetzt sagen, du musst das jetzt aber machen und gewinnen. Ganz im Gegenteil, so ich stelle die Projekte vor und die finden das immer cool, was ich mache. Hm. Die werden aber auch mit weniger zufrieden. Ich mache das für mich. So. Und wie gesagt, ich könnte ja auch nach Kirgisistan reisen und dort einfach eine Reise machen, mir irgendwie vorher ein paar Hotels buchen oder ein bisschen im Zelt da schlafen und dann wieder nach Hause fliegen. Aber es ist so genau diese Challenge, dass dieses Unerwartete bzw. nicht Planbare auf dich zukommt, das macht es für mich dann halt nochmal aus.
Hm. Ja, okay, spannend. Du hast jetzt schon gesagt, ne, Silk Road ist ja irgendwann der Lenker gebrochen. Es gibt bei allen Rennen immer wieder so Situationen, wo man halt so, ja, vor Problemen steht, die halt irgendwie gelöst werden müssen oder die man lösen muss, wenn man weiter möchte. Wie gehst du in so Situationen, also was passiert bei dir mental und wie gehst du da mit um, wenn eine Situation auf dich zukommt, die sehr, sehr schwer zu lösen ist? Bis, ja doch, bis eigentlich fast gar nicht.
Die Lenkerbruchaktion ist ein ganz gutes Beispiel, weil ich bin, ich glaube, 150 Kilometer vor Ziel, kurz vorm letzten Anstieg, der irgendwie 100 Kilometer lang war, auf 4000 Metern Höhe, bin ich in der Abfahrt vor diesem Berg viel zu schnell gefahren, auf Schotter weggerutscht und heftigst irgendwo eingeschlagen und dabei ist der Lenker gebrochen. Hm. Also die komplette linke Lenkerhälfte war halt weg oder hing nur noch an der Bremsleitung. Was ein bisschen blöd war, weil ich musste halt damit bremsen und schalten. Yeah. Es war Gott sei Dank nur die Vorderradbremse, das heißt eher die Bremse, die ich weniger nutze. Aber ja, das war natürlich alles andere als optimal. Und du weißt halt, dieser 4000 Meter hohe Berg, den wirst du sicherlich ungefähr um Mitternacht bezwungen haben. Und dann geht es eine 25 Kilometer lange Trailabfahrt runter ins Ziel, plus nochmal, ich glaube, 10 Kilometer flach. Was mache ich jetzt hier? So, du dann nochmal mental besonders hart, du kreuzt am Ende eine Hauptstraße, bevor es in diesen Anstieg reingeht und diese Hauptstraße führt halt, ich glaube, auf dem direkten Weg 20 Kilometer in den Zielort, das heißt, ich hätte da einfach sagen können, so ja, okay, scheiße gelaufen, jeder würde verstehen, wenn ich jetzt hier aufgebe, aber wenn du 7 Tage lang mit all diesen Hürden durch dieses Land gefahren bist und alles mitgenommen hast, was halt irgendwie geht, dann gibst du dieses verdammte Rennen nicht auf den letzten 150 Kilometern auf. Ne? Und ich bin dann zu dieser Hauptstraße runtergerollt, da war dann Gott sei Dank irgendwie so ein Kiosk, wo ich mir ein bisschen was zu essen geholt habe, mich kurz hingesetzt habe, habe meine Wunden ein bisschen sauber gemacht und bin dann aufs Rad gestiegen, habe dann noch die 3 Leute, die mich in der Zeit überholt haben, irgendwie zurück eingeholt, bin dann mit einem anderen Typen oben um Mitternacht auf diesen Gipfel angekommen, habe den auf der Abfahrt abgehängt und bin dann als 5. ins Ziel gefahren. Mhm. Weil ich es einfach wollte und da merkst du halt so, ey, das darf dich jetzt hier nicht aus deinem Ziel oder von deinem Ziel abbringen, so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, am Ende noch diese Kleinigkeit, ne?
Ja.
Und das sind halt Sachen, die nimmst du halt für die nächste Challenge dann einfach mit. So, wenn ich das zum Beispiel ganz oft höre, wenn dann Leute sagen, oh, mich habe ich keinen Platten, wenn ich irgendwie jetzt trainieren gehe und dann nehme ich so, ey, Platten, also ich meine, das kann man ja super einfach beheben, ne? Aber dann wächst du halt, wenn du diesen Platten behoben hast, wächst du an dieser Challenge und beim nächsten Mal kannst du dann vielleicht auch irgendwie eine gebrochene Speiche reparieren oder sowas. Klar denkst du dir am Anfang immer so, ey, scheiße, warum passiert mir das jetzt? Ne? Warum ist mir jetzt der Lenker gebrochen? Warum bin ich jetzt hier hingeflogen? Aber im Nachgang sagst du halt, ja gut, du bist es selber schuld, du bist die Abfahrt einfach viel zu schnell runtergefahren auf Schotter. Du bist es selber schuld, also löffel diese Suppe auch aus und gib das jetzt hier nicht auf, weil dann wäre ich nach Hause geflogen, mit dem 6 oder 7 Tage lang da durch Kirgisistan zu fahren, ohne das Ziel zu erreichen und die letzten 150 Kilometer nicht geschafft zu haben. Also ich glaube, wenn es hart auf hart gekommen wäre, ich wäre das sogar zu Ende gelaufen. Das wäre mir scheißegal gewesen, weil ich wollte ins Ziel, ich wollte diesen Stempel, dass ich es geschafft habe, einfach für mich selber und ja.
Das ist crazy. Aber es gibt ja Momente, wo du dich dann schon entschließt aufzuhören. Also Chile bist du nicht ins Ziel gekommen. Was sind diese Momente oder was macht es dann anders? Weil ich meine, gebrochener Lenker ist ja jetzt schon mal ein bisschen was. Aber was ist dann trotzdem noch der Unterschied?
gebrochener Lenker ist aber keine gebrochene Gesundheit. Und ich habe meiner Frau versprochen, dass ich niemals Sachen mache, die mein Leben bzw. meine Gesundheit krass gefährden. Mhm. Und das hat für mich oberste Prämisse, weil ich habe bei so vielen Leuten auch mitbekommen, jetzt auch fernab des Radsports, was es halt heißt, sein Leben zu verlieren bzw. in seinem Leben im Nachgang eingeschränkt zu sein, weil man einmal einen Fehler gemacht hat. Und das ist es niemals wert. So, das Leben ist so lang oder es kann so lang sein. Und das will ich halt damit nicht vermasseln, weil ich will halt auch das Leben mit meiner Frau genießen. Ich will auch weiterhin mit meinem Hund große, schöne Runden Gassi gehen. Und das sind Sachen, die gefährdest du dann natürlich, wenn du über gewisse Limits drüber hinausgehst, was deine Gesundheit angeht. Und Chile war halt einfach, ja, ich bin zum zweiten Mal auf dem Weg dahin, auf diesem 24-Stunden-Flug wieder krank geworden. Ich war dann so blöd und habe gedacht, okay, ich bin halbwegs gesund, dass ich starten kann. Habe dann aber nach 200 Kilometern gemerkt, völlig entkräftet am Checkpoint, wo meine Frau auch gestanden hat, dass das hier gar keinen Sinn mehr macht, dass ich völlig entkräftet dann auch zurückgefallen bin. Und dann ist halt einfach Feierabend, weil was willst du da irgendwie eine Herzmuskelentzündung gefährden oder riskieren? Oder das sind so Sachen, da ist für mich das absolute Limit. So, und da gibt es auch keinen, ich gehe jetzt über dieses Limit drüber hinaus, weil wir leben alle nur einmal, wir haben nur eine Gesundheit und das möchte ich niemals gefährden und das hat oberste Prämisse immer.
Hm. Ja, interessant, also finde ich echt spannend. Jetzt hast du ja schon so viele Sachen gemacht, Rennen gewonnen, Follower dazu gewonnen, aber du entscheidest dich ja immer noch dazu, einen normalen Job zu machen. Du arbeitest bei Schwalbe als Saisonmanager und musstest ja aber alles noch neben der Arbeit quasi hinbekommen. Warum machst du das? Wird sich das nicht ausgehen, davon zu leben?
Doch, wenn ich es noch sicherlich noch ein bisschen anders machen, also anders angehen würde, dann würde sich das sicherlich ausgehen. Aber ich habe einen Job, der mir unfassbar viel Spaß macht, in dem ich mich ausleben kann. Und das ist, also ich habe schon immer irgendwie ein Problem damit gehabt, zu sagen, so hey, ich bin irgendwie Berufsradsportler, weil dann ist natürlich auch mal so dieser Druck da, dass du abliefern musst, dass du gewisse Sachen machen musst, etc. Und so ist es jederzeit, dass ich sagen kann, so ja, pff, dann wenn das halt hier nicht geht, dann ich kann auch jederzeit meinem normalen Job nachgehen und andersrum genauso. Und ja, diese letzten beiden Jahre bei Schwalbe mit den Athleten zusammenzuarbeiten, das macht mir so unfassbar viel Spaß. Und gutes Beispiel, als ich jetzt gestern zurückgefahren bin von Bremen aus dem Fahrrad, habe ich, glaube ich, 3 Stunden lang mir den Livestream auf dem Ohr, ohne das Bild, aber halt nur den Ton vom PTO-Rennen in Singapur mitgehört, wo ein sehr, sehr guter Freund und Trainingskollege, der Mika, gestartet ist, dem ich natürlich auch vorher mit Reifen geholfen habe, Reifenwahl, Luftdruck etc., mhm. wo wir die letzten Wochen sehr, sehr viel dran getüftelt und überlegt haben. Und so, wenn so Leute dann irgendwie abliefern beziehungsweise ein geiles Ergebnis reinfahren, boah, das ist mir mittlerweile auch, also das catcht mich mittlerweile emotional auch so hart. Oder wenn jemand dann auch irgendwie, keine Ahnung, Gravel-Weltmeisterin wird oder da gibt es so viele Sachen inzwischen, wo ich sage so, boah, das ist Hammer, ne? Letztes Jahr Paul Voss, 3. Platz, Europameisterschaft, wo wir über die Reifenwahl lange überlegt haben und er sich da auch irgendwie teilweise blind auf mein Feedback irgendwie verlassen hat und diesen krassen Straßenreifen aufgezogen hat für ein Gravel-Rennen. Hm. So, wenn dann diese Ergebnisse dabei rauskommen, das ist dann schon so fast, als wäre es mein eigenes Ergebnis, weil ja, das gibt mir halt sehr, sehr viel und das möchte ich auch nicht missen wollen. Hat jetzt nichts mit irgendwie Fear of Missing Out zu tun, aber so, ja, das macht mich halt stolz und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, den Leuten zu helfen, halt in der Weltspitze da zu performen. Von da an bin ich sehr, sehr happy, dass ich beides machen kann, also mein Sport und mein Job und nebenbei noch ein paar Päckchen Kaffee verkaufen kann, das machen wir auch noch.
Ja, ja, genau, das wäre jetzt halt das Nächste gewesen. So, ne? Ich meine,
genau, ist alles sehr stressig, aber solange das Spaß macht, kann ich das machen. Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann höre ich halt auf.
Ja, okay. Meinst du, also womit hörst du auf?
Keine Ahnung, mit dem, was mir am Ende keinen Spaß mehr macht. Wenn ich jetzt irgendwie ab morgen feststelle, so ich finde jetzt Hallen-Jojo viel cooler als Radfahren, dann mache ich halt Hallen-Jojo und fahre halt kein Fahrrad mehr. Hm. Das ist halt der Riesenvorteil. So, also ich habe jetzt nirgendwo stehen, ich muss jetzt unbedingt noch die nächsten 5 Jahre irgendwas auf dem Fahrrad machen oder so. Nee, ich mache das aus eigenem Antrieb und ich habe coole Ideen für die nächsten Jahre, aber ich muss das nicht machen. Ich mache es einfach, weil ich so unfassbar Bock drauf habe und mich das halt antreibt. Aber ich könnte jederzeit sagen so, nee, kein Bock mehr. Heute mache ich mein Garmin nicht an, heute bleibe ich auf der Couch sitzen.
Ja, aber das finde ich halt so spannend, ne? Weil die Frage ist halt, was ist denn dein Job und was, was ist quasi das Hobby und womit kannst du aufhören? Weil wenn du sagst, wenn ich keinen Spaß mehr dran habe, dann höre ich auf. Gehen dann deine Gedanken Richtung Radsport oder gehen deine Gedanken Richtung Liaison Manager? Weil beides ist ja was, was du theoretisch, also du könntest ja von beidem leben. Und
ja, genau, aber
es muss ja nicht immer der Radsport sein, wo man dann sagt, ja, nee, wenn, ne, dann höre ich damit auf, sondern es kann ja genauso gut sagen, nee, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr, das alles so nebenbei zu machen. Ich mache jetzt nur noch Radsport oder ich mache jetzt nur noch Kaffee oder ich mache jetzt nur noch Schwalbe.
Ja, klar, absolut. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie feststellen würde, ich habe jetzt die letzten Tage ein paar Mal im Podcast zu dieser Sicherheitsdebatte im Profi-Radsport gehört, so, ja, das ist die Ideen oder von Fahrern die Ideen gekommen ist, so, ab jetzt gibt es wie in der Formel 1 nur noch einheitliche Reifen und das sind dann irgendwie vollgummierte Reifen, damit die Leute nicht mehr so schnell fahren können, damit Van der Poel irgendwie keinen 47er Schnitt aufs Roubaix-Pavé zimmern kann, dann wird es wohl sicherer. Ja gut, dann wäre mein Job irgendwie überflüssig, weil ich arbeite ja genau daran, dass die Performance besser wird, dass die Athleten natürlich auch teilweise sicherer unterwegs sind, schneller unterwegs sind und wenn das halt nicht mehr das Ziel ist, ja, dann wüsste ich nicht, was ich da machen soll und dann wäre mein Job wahrscheinlich überflüssig und ich hätte auch keinen Bock mehr. Aber das ist, glaube ich, nicht am Horizont und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial ist und sicherlich auch so diese ich habe irgendwann vor kurzem mal so einen Plan aufgestellt, was ich mir als oder was meine persönlichen Ziele sind in meinem Job. Also was würde ich gerne mit Athleten gewinnen? Paris-Roubaix, Triathlon, Ironman WM oder keine Ahnung was alles. Anbauen mit Paul Voss beispielsweise. Mhm. Das sind so Ziele, die mich genauso faszinieren wie meine sportlichen Ziele. Und solange ich das Feuer habe, gibt es für mich gar keinen Grund, irgendwie drüber nachzudenken, zu sagen, so, nö, ich mache das jetzt nicht mehr. Und auch die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, beispielsweise mit Peter, den du ja auch sehr gut kennst,
ja.
Das macht halt einfach super viel Spaß. Ich bin gerne bei Schwalb im Büro. Von da an sehe ich da im Moment gar keinen Grund zu sagen, so, nö, ich mache jetzt hier die Biege.
Okay, ja. Ey, ich finde es wirklich total spannend und ich finde auch immer, man kann von dir noch so unglaublich viel lernen, weil du halt einfach schaffst, so vieles auf einem hohen Level zu verbinden und die meisten Leute scheitern ja schon damit, eine Sache vernünftig zu machen, geschweige denn noch vielleicht noch Sport dazu. Von daher, das finde ich schon krass. Und wir haben ungefähr so 50% von meinem Zettel, den ich vor mir habe, abgearbeitet. Aber wie gesagt, dein Leben ist ja auch nicht immer so, so ganz leicht und hier und da mal ein bisschen stressig und du musst jetzt gleich ins nächste Meeting. Ich hoffe aber, dass wir es auf alle Fälle schaffen, nochmal eine zweite Folge irgendwann zu machen, weil so ein paar Sachen habe ich noch auf dem Zettel, die ich dich gerne fragen würde. Bis hierhin hat es mir aber unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das war ein ziemlich tiefgehendes Gespräch, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt. Mhm. Und ja, wenn es bei dir zeitlich passt, können wir ja mal gucken, ob wir irgendwie uns im September oder so nochmal zusammensetzen, wenn ich von der European Divide, vom European Divide Trail Project zurückkomme, 7800 Kilometer durch Europa, Norwegen, Portugal. Ich glaube, da gibt es dann einiges an Stories zu erzählen, über die wir dann noch sprechen können und dann arbeiten wir Teil 2 von deinem Zettel ab. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ja, wie gesagt, vielen Dank für die spontane Einladung.
Ja, ey, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute, gute Vorbereitung auf dein nächstes Projekt und genau, wer Bock hat, ein bisschen mehr von dir zu sehen, also es gibt irgendwie coole Videoprojekte, das Endless-Projekt, was du gemacht hast, wer dich auf den Rennen verfolgen möchte, gerne auf Instagram nachschauen und es gibt ja zum Glück genug Content von dir zu konsumieren, also große Empfehlung, da mal vorbeizuschauen und bis bald, hey, danke.
Ciao, Tobi.